Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen in diesen paradiesischen Daddeltagen. Ja, Feiertage, Ferien, da kann man endlich stundenlang einfach nur Tetris spielen. Und dann kann man auch plötzlich zu einer Legende werden, weil in diesen Tagen hat ein junger Gamer aus den USA wirklich was geschafft, was bisher noch nie einem Tetris-Gamer gelungen ist. Er hat Tetris nämlich zu Ende gespielt, bis Level 157, bis Tetris einfach aufgegeben hat. Und was das bedeutet, was da genau passiert, wenn Tetris aufgibt und warum das vorher noch nie jemand hingekriegt hat, aber dieser junge Mann jetzt, fragen wir gleich unsere Games-Expertin hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, was passiert, wenn man das legendäre Tetris-Computer-Game bis zum Schluss durchspielt? Das wusste bisher niemand, weil das hat in diesen 34 Jahren, seitdem es Nintendo Tetris gibt, noch nie jemand offiziell geschafft, alle Levels durchzuspielen. Bis jetzt ist zu sehen bei YouTube, was dann passiert. Ein riesengroßer Moment. Dieser Gamer hier kann es kaum glauben, dass er es wirklich geschafft hat. Nach dutzenden Levels bleibt das Tetris-Spiel nämlich irgendwann einfach hängen. Er hat es geschafft, er hat Tetris besiegt. Und was das genau bedeutet, Tetris zu besiegen, warum das erst jetzt geklappt hat, erzählt uns jetzt Lara Keilbart, unsere Games-Expertin. Hi Lara.
Hallo.
Tetris hat ja gar kein offizielles Ende eigentlich, Lara. Ne? Das spielt man so endlos durch. Was hat er jetzt gemacht? Was ist da passiert genau?
Ja, man muss das Spiel tatsächlich zum Absturz bringen. Also wie ein Windows-PC, wenn der einfriert und nicht mehr reagiert. Sowas muss man mit dem Spiel schaffen. Und das war bisher einfach nicht möglich. Es ist aber möglich, weil das Original Tetris auf einem NES läuft, einer NES-Konsole, also der ersten Nintendo-Heimkonsole. Und die ist 89 erschienen und hatte deswegen nur 2-8 Kilobyte RAM-Speicher und weniger als 2 MHz Prozessortaktung. Das ist ein, ich habe es mal ausgerechnet, 10 hoch minus Sechstel von dem, was heutzutage so passiert.
Ja.
Und dementsprechend ist das möglich, wenn man einfach dieser Konsole zu viel Rechenaufgaben hintereinander gibt. Und dann passiert das. Aber man muss wirklich sehr weit spielen, damit das überhaupt funktioniert. Und bisher war das so, dass man Tetris-Rekorde in drei Sachen gemessen hat. Nämlich Punkte, den Score, aufgelöste Reihen, also Lines immer, wenn man so eine Linie auflöst. Ja. Und Fortschrittsstufe Level. Und irgendwann kann man aber bisher immer nur bis Level 29, weil dann das Spiel so schnell wurde, weil das ist ja das, was dann das Reiz ist, dass man immer schneller die Blöcke fallen und man schneller entscheiden muss, dass man das nicht mehr schieben konnte, rein technisch. Der Controller hat nicht schnell genug reagiert. Und das wurde irgendwann überwunden und deswegen wurde es jetzt erst möglich, dass das jemand geschafft hat.
Unglaublich. Also von 29, eigentlich ist es jetzt zu 157 gekommen. Da fragt man sich, wie hat er das überhaupt gemacht? Also kann man das überhaupt so schnell spielen? Ich habe mir das ja auch angeguckt bei YouTube. Das sieht manchmal fast so ein bisschen übermenschlich aus, wie schnell er diese Blöcke da so hin und her schiebt. Was ist das, eine Technik oder?
Auf jeden Fall. Also es ist ein großer Skill, es ist eine echte Trainingssache, weil es da verschiedene Techniken gibt, die man sich auch antrainieren muss. Und es war natürlich auch eine Prise Glück, wie bei allen Weltrekorden. Ja. Aber das erste Mal, dass man überhaupt über dieses Level 30 rüberkam, das ist erst 2011 passiert überhaupt, also schon knapp 20 Jahre nachdem das Spiel rauskam, mit einer Technik namens Hypertapping, wo man neben nicht mehr den Controller so mit zwei Händen und Daumen oben, sondern man hat mit den Fingern oben drauf getappt so und mit einem gewissen Rhythmus. Und das hat die Leute schon gebracht, dieses erste Level 29 zu überwinden. Und das ist ganz witzig, weil die Programmierer haben das gar nicht gedacht, dass es jemand kann und deswegen hört dann auch irgendwann der Zähler auf und macht seltsame Sachen. Dann wurde später 2020 noch eine zweite Technik entwickelt und das ist das, was jetzt auch passiert, nämlich das sogenannte Rolling, wo man von unten an den Controller dran tippt, ganz schnell wie so ein Bassspieler an die Seiten und dadurch das Steuerkreuz noch schneller bewegen kann. Und das hat der Blue Scooty, dieser 13-Jährige, geschafft, um das zu überwinden.
Das ist Gaming-Geschichte, die da geschrieben wird. Das ist total schön, wie du das beschreibst, was da für Techniken entwickelt werden. Ist vielen wahrscheinlich nicht so klar, dass das so ein Riesending ist. Aber das ist in der Gaming-Welt, also wenn man jetzt auch dazu liest, ne, der wird ja krass gefeiert, dieser Blue Scooty, ne, so nennt er sich, so ein 13-Jähriger aus den USA. Wieso ist es denn so ein Riesen-Event, Tetris zu besiegen?
Also das ist ein bisschen, das kann man sich so ein bisschen wie ein Sport-Event vorstellen. Also warum lernen Leute heutzutage noch Hochsprung, obwohl das ja schon seit 100 Jahren gibt es Weltrekorde, die kaum noch zu überwinden wird, aber trotzdem versuchen das Leute. Und Und so ist es hier halt auch. Leute, die vielleicht sportlich nicht so fit sind, haben andere Stärken. Und Blue Scooty ist halt unglaublich schnell im Kopf und unglaublich schnell in den Fingern. Und deswegen konnte er diese Techniken auch so schnell lernen, weil der ist innerhalb von wenigen Jahren aus dem Nichts nach oben geschossen, hat die letzten 3 Monate richtig krasse Rekorde hintereinander weggebrochen und ist so ein absoluter Nobody, auch in der Szene. Und Rekorde brechen ist natürlich unglaublich reizvoll für alle Leute. So. Und jeder möchte so der Weltbeste in irgendwas sein. Und was unmöglich ist zu schaffen, nämlich ein Spiel zu beenden, was nicht als beendbar gilt, ist natürlich das der Reiz überhaupt. Und dementsprechend haben die das dann, hat er das dann irgendwie als für sich auserkoren wahrscheinlich, weil es halt auch so mit Tetris so ein ultra zugängliches Spiel ist. Ne? Jeder kann das prinzipiell erstmal spielen, da muss man nicht viel erklären.
Genau, muss nicht viel erklären und die meisten wissen nicht, dass das für viele auch so eine Challenge ist. Ne? Also es klingt ja so, als wäre das seit Jahren so ein Ding, dass Leute versuchen, Tetris zu knacken. Der hat es jetzt geschafft. Gibt es denn auch irgendwie eine Reaktion von Nintendo? Also du hast vorhin schon gesagt, dass die Programmierer das nicht eingeplant haben, wie man so da drauf tappt oder sowas. Was sagt denn Nintendo dazu, dass der das jetzt geschafft hat?
Also Nintendo selber hat da nicht so viel dazu gesagt, aber die Firma, die das Spiel gemacht hat, Tetris, die haben drauf reagiert und die CEO, Maya Rogers, die hat ihm zu diesem unglaublichen, monumentalen Erfolg gratuliert und fand das natürlich toll, weil es jetzt zum 40. Jubiläum des Spiels natürlich perfekt passt und auch zeigt, dass das Spielprinzip nach so vielen Jahren auch für junge Menschen immer noch reizvoll ist.
Das erste Mal seit der Erfindung von Tetris vor über 30 Jahren hat es jemand geschafft, das Spiel durchzuspielen und Tetris zu besiegen zum Beispiel. Und was das genau bedeutet, das hat uns Lara Kaibart hier erzählt. Vielen lieben Dank, Lara.
Sehr gern.
Was wäre die deutsche Comicwelt und was wären die deutschen Städte auch ohne die Comicläden? Die kleinen, bunten, kreativen Inseln, oft sehr beliebte Treffpunkte für Comicmacher, Comicliebhaber, oft geführt von Menschen, denen Comics und überhaupt so ein besonderer Blick auf die Welt sehr am Herzen liegt. Das sind auf jeden Fall Orte, die es sich lohnt, mal genauer anzuschauen. Und genau das macht die neue Ausgabe vom Strapazin-Magazin. Das ist das Comicmagazin im deutschsprachigen Raum. Strapazin gibt es seit über 40 Jahren, mitgegründet von einem der wichtigsten Comicköpfe überhaupt, kann man glaube ich sagen, in Deutschland, von David Basler. Und David Basler, der hat jetzt für die aktuelle Strapazin-Ausgabe 7 Comicläden in ganz Europa besucht, ganz besondere Comicläden, hat Geschichten dazu gemacht und was er da so rausgefunden hat über diese Läden, das kann er uns jetzt erzählen. Herr Basler, die Idee ist ja glaube ich entstanden wegen einem sehr bekannten Comicladen in Basel, dem Comic Shop, der jetzt gerade 40 Jahre Jubiläum feiert und da haben Sie gedacht, das wollen Sie sich mal genauer anschauen, diese Comicladenkultur. Was genau hat Sie denn da interessiert, auch an diesem Laden? Wieso wollten Sie da eine Serie für Ihr Magazin draus machen?
Also ich kenne die Besitzerin des Ladens, Angela Heimberg aus Basel. Das war wirklich eine persönliche Motivation. Das war ein guter Anlass im Sommer mit dem Interrail alle Läden zu besuchen. Also das war in Genf, Paris, Belgien, Leuven bei Brüssel, Amsterdam, Berlin und Hamburg. Und grundsätzlich gibt es eines Gemeinsames. Alle Läden sind aus Passion gegründet worden. Es lagen keine ökonomischen Ambitionen drin. Alle waren Comics-Fan, als sie den Laden gegründet haben. Das ist das Gemeinsame.
Vielleicht können Sie uns ja mal kurz da so mit reinnehmen in diesen Basler Laden. Was ist das für ein Laden, für ein Ort? Wie fühlt man sich da oder was macht den so aus?
Der Comic Shop Basel ist in dem Sinne speziell, weil er schon lange von Frauen geführt wird. Und das merkt man dem Laden an. Er ist attraktiv. Er lädt auch ein für Leute, die keine Comic-Nerds sind. Als früher, also zu meiner Zeit in den 80er Jahren. Die Läden strahlten so etwas aus. Ah, da kann nur einer rein, der sich wirklich da auskennt. Und der Comic Shop Basel ist offen. Da gehen auch Leute rein, die sonst keine Comics lesen natürlich.
Und wenn ich richtig weiß, ist ein anderer wirklich wichtiger europäischer Laden, der Lambic-Laden in Amsterdam. Was macht den denn aus? Den haben Sie auch besucht. Was macht den so besonders, dass der so als einer der besonders wichtigen gilt?
Das ist der älteste Comicladen Europas. Der wurde 1968 gegründet. Und heute führt der Sohn des Gründers, den Boris Kusemaker, führt den Laden. Und der Laden trägt halt den Geist dieser 60er, 70er, 80er Jahre noch ein bisschen mit. Aber dem Besitzer, dem Boris, ist heute sehr wichtig, dass der Laden für die Leser attraktiv ist. Und er bietet zum Beispiel jetzt immer den Leuten ein Getränk an, wenn es in den Laden kommt. Er schätzt, wenn es ein Gespräch gibt, man sitzen bleibt. Und jeden Freitag um 17 Uhr gibt es ein Apero. Also da kommen die Stammgäste und sitzen draußen vor dem Laden oder drinnen. Also wirklich echt gemütlich.
Mhm. Das scheint mir überhaupt so zu sein, oder? Dass, also wenn ich habe ein bisschen zumindest reingeguckt in diese aktuelle Strapazin-Ausgabe. Viele Comicläden verstehen sich schon auch als Begegnungsort, ne? Nicht nur ein Ort, wo man reingeht, um was zu kaufen, sondern auch ein Ort, wo man zusammenkommt und sich austauscht. Würden Sie sagen, das ist so? Ist das mehr als in anderen Buchläden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich würde sagen, das ist in allen Branchen so. Also wenn man einen kleinen Laden ist, muss man auf das Persönliche setzen. Aber ich glaube, das ist nicht speziell. Hingegen bei den Comicläden hat sich das Sortiment extrem geändert und die Kundschaft hat sich extrem verbreitert. Das ist auch ein Merkmal. Also früher in den 80er, 90er Jahren, wie Michael Wiesler von Modern Graphics in Berlin treffend gesagt hat, früher kamen die Sammler, also die Leute haben Comics gesammelt und nicht gelesen. Heute gibt es auch noch ganz wenige Sammler, aber heute gehen die Leute in den Comicladen, kaufen Comics, um ihn zu lesen und nicht zu sammeln. Mhm. Und das ist doch ein wesentlicher Unterschied.
Weil einfach viel mehr Leute Comics lesen, ne? Weil Comics eben nicht nur für so eine ganz kleine Nische spannend sind, sondern für immer mehr Menschen, oder? So ist es?
Genau. Also in Frankreich ist das ja Allgemeinkultur, also da ist der Comicmarkt enorm. In Deutschland hat sich die Szene auch extrem verbreitet, ökonomisch nur ein Bruchteil im Buchhandel, aber von der Kreation, also von den Leuten, die Comics zeichnen, Konsumenten, hat es sich extrem verbreitet, ja.
Sie haben jetzt vor allem Läden genannt oder dieser Basler und dieser Amsterdamer, die es schon so lange gibt. Ist es denn so, dass die meisten sagen wir mal, wichtigen Comicläden, dass es die schon so lange gibt? Oder gibt es auch noch junge Leute, die Comicläden heute noch gründen?
Es gibt ja, es gibt einen typischen Laden in Hamburg, Strips and Stories, der wurde 2010 gegründet. Also das ist relativ neu, also mit Abstand der jüngste Laden. Von denen, die ich besucht habe, ich habe natürlich legendäre Läden besucht. Es gibt sicher auch noch andere Neugründungen, aber Strips und Stories gefällt mir besonders gut, weil die haben ein ganz eigenes Sortiment. Strips and Stories ist eben ein typischer Laden, der sein Sortiment nicht nach Reihen, also die Bücher so, wo man nur die Buchrücken sieht und Band 1, Band 2, Band 3, sondern die stellen eben ihre Comics auch nach Themen zusammen.
Sie haben vorhin gesagt, dass die, also was die alle vereint ist, dass die alle von Liebhabern geführt werden, diese Läden, die sie da besucht haben. Das macht man nicht, um irgendwie reich zu werden oder besonders wirtschaftlich gut dazustehen. Aber trotzdem gibt es die und teilweise gibt es die auch schon lange. Haben Sie da irgendwie so Business-Tricks gelernt von diesen Leuten? Oder also ja, wie halten sich diese Läden? Was machen die da?
Ja, viele eindrückliche, ja. Also zum Beispiel der Superhero in Paris. Der hat zum Beispiel jetzt vor 20 Jahren eine Genossenschaft gegründet, die heißt Canal Bede. Da sind über 50 Comicläden in Frankreich vereint und das ist eine gemeinsame Einkaufsgesellschaft. Das heißt, sie können mit Amazon zum Beispiel oder in Frankreich mit der Fnac konkurrenzieren. Also sie können den Verlagen die gleiche Einkaufsrabatte bestimmen, so. Mhm. Und das ist großartig. Sie haben auch auf diesem Canal Bede haben sie eine gemeinsame Internetseite und wenn man zum Beispiel einen Comic kauft, auf der Internetseite, da wird man zum nächstgelegenen Comicladen hingewiesen, wo man zum Beispiel, wenn man das Buch abholen kann, wenn man es nicht zugesendet haben will. Also das ist eine großartige Leistung. Und alle anderen beklagen sich eigentlich in Deutschland, in der Schweiz, in Belgien, Holland, dass eben die Zusammenarbeit mit den anderen Läden nicht klappt. Aber in Frankreich ist das wirklich hervorragend, wie sie das gemacht haben.
Sie waren ja selber, also jahrzehntelang, einer der wichtigsten Verleger der deutschsprachigen Comic-Szene, kann man sagen. Und Sie haben selber auch mal in einem Comicladen gearbeitet, wenn ich richtig weiß, in Zürich. Was würden Sie denn aus Ihrer eigenen persönlichen Perspektive sagen? Was bedeuten solche Comicläden für Sie?
Für mich sind das immer noch Entdeckungsreisen, diese Comicläden. Und das war faszinierend, wie die Läden halt teilweise anders geführt werden, aber trotzdem all eben diese Passion und diese Liebe zum Medium ist einfach in allen Läden zu spüren. Und das gefällt mir, weil ich bin ja auch ein Comic-Fan eigentlich und ich war immer ein Comic-Fan. Und mich freut das einfach, wie dieses Medium jetzt an Wichtigkeit zugenommen hat, nicht mehr in der Schmuddelecke ist. Mhm. Auch die Läden sind nicht mehr in der Schmuddelecke. Mhm. Es gab mal in den USA eine Anleitung, How to get girls in your comic shop. Und das drückt das eigentlich gut aus, wie damals in den 90er oder 80er Jahren sogar die Comicläden geführt wurden. Da hieß es, bitte nicht rauchen im Laden, die Musik nicht lautstellen, jeden Abend aufräumen, die Schaufenster putzen, keine großbusigen Poster im Eingang aufhängen. Mhm. Also das war ein bisschen das Image und das hat sich total geändert.
7 legendäre Comicläden aus ganz Europa, die hat sich der Verleger David Basler angeschaut, hat die alle besucht, mit den Inhabern dort gesprochen. Und diese Interviews sind alle in der aktuellen Strapazin-Ausgabe erschienen, im Comic-Magazin, samt Comics. Also zu jedem Laden gibt es dann einen Comic von einem Künstler, einer Künstlerin, die dem Laden nahesteht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Basler.
Ja, gern geschehen, danke.
Wir sprechen über die Türkei. Die war letztes Jahr unglaublich wütend auf Disney. Selbst der türkische Außenminister hat sich da eingeschaltet, denn es geht um eine Serie über Mustafa Kemal Atatürk, über den Gründer der Türkei, großer Nationalheld, der in der Türkei wie kein anderer verehrt wird. Und jetzt zum 100. Jahrestag der Gründung der Türkei hatte Disney eben eine Serie angekündigt über Atatürk. Also der Jahrestag war im Oktober 2023, vor 2 Monaten. Diese Serie, die Disney da angekündigt hat, die ist nie entstanden. Deshalb gab es da so viel Unmut. Es gab Boykottaufrufe gegenüber Disney. Jetzt aber gibt es 2 Filme, von denen der 2. heute rauskommt, von Disney über Atatürk im Ersten Weltkrieg. Ja, da hören wir Mustafa Kemal Atatürk, wie er seine Soldaten dazu anfeuert, in die Schlacht zu ziehen. Atatürk 1881 bis 1919, so heißen diese 2 Filme, zeigen Atatürk vor allem als Kriegsstrategen. Und was diese Filme genau erzählen über Atatürk und wieso das so viele Kontroversen ausgelöst hat in der Türkei, das bespreche ich jetzt mit der Filmwissenschaftlerin der FU Berlin, Nazlı Kılıçkıran Stevanović. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Heute erscheint ja der 2. Teil von diesen 2 Atatürk-Filmen. Wir können ja gleich drüber sprechen, warum das Filme sind und keine Serie und warum das für so viel Aufruhr sorgt in der Türkei. Aber erstmal, was sind das denn für 2 Filme? Was erzählen die genau?
2 Filme, die sich um Atatürk als Person, als militärische Figur und um diese ganze Kampf für eine moderne, säkuläre und demokratische Türkei zu gründen. Dieser ganze Kampf, der sich sehr viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat, natürlich, weil die Zeit in dem ersten Teil zu der Figur des, also Mustafa Kemal, wie er so als militärische Figur geworden ist, von seiner Kindheit aus. Und der 2. Teil ist genau diese Kriegszeit. Mhm.
Wie er als Kriegsstratege so super erfolgreich geworden ist und sich dann quasi irgendwie durchgesetzt hat, dass er quasi, also er musste der neue Kopf der neuen Türkei werden.
Ganz genau, also wie genau, nur diesen Prozess halt, wie es dazu gekommen ist, wie Osmanische Reich dazu sich verhält hat sozusagen zu dem Ersten Weltkrieg und wie als so eine andere Art von Kraft, der von unten irgendwie sich beschlossen hat, von Leuten, von einfachen Leuten, von Hütern sozusagen zum Soldaten geworden sind. Das ist genau diese Zeit des Untergangs, ein Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches und dieses, was zu tun jetzt als Menschen da, die sich ein Land und ein Zuhause sich weiter behalten wollen.
Und diese Filme erscheinen ja jetzt zum 100-jährigen Jubiläum sozusagen, der Gründung der Republik Türkei. Und Disney hat es, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, schon angekündigt, auch als eine Ehrung, also honoring Atatürk sozusagen. Würdest du sagen, es ist eine Ehrung, ist Atatürk? Ich hatte so das Gefühl, ich habe reingeguckt in den Film, ich habe mich eigentlich gesehen, aber ich hatte schon das Gefühl, er wird schon sehr als Held dargestellt. So viel Ambivalenzen gibt es ja nicht. Es ist schon eine Ehrung, oder?
Ehrung, ja, könnte man schon sagen. Also sowieso, wenn man Atatürk in dem türkischen Diskurs, im türkischen Kontext erwähnt, natürlich hat es sehr viel mit Ehrung, Lob und Respekt zu tun und diese Dankbarkeit für die Türkei, die heute jetzt in Anführungszeichen modern und säkulär ist. Aber ne, das ist schon so eine Ehrung. Ich würde auch zustimmen, dass es, aber natürlich, wie er in dem Film dargestellt wird, könnte man schon sagen, dass da hat man einen Mensch, nicht nur eine militärische Figur, sondern auch einfach einen einfachen Mensch mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Lieben, Liebesbeziehungen oder seine Liebe an Liebesromane. Und ne, also man hat schon andere Seiten auch.
Das ist ja so spannend, weil genau, also Sie nehmen das auch als Verehrung wahr, ich eigentlich auch. Vielleicht können Sie uns dann nochmal sagen, wieso das in der Türkei so einen Aufruhr gab. Also eigentlich hat der Disney erst gesagt, sie wollen eine Serie machen zu Atatürk, zu Ehren, sechsteilige. Und dann haben sie gesagt, nee, es gibt keine Serie, wir machen nur zwei Filme. Und es gab einen riesen Aufschrei in der Türkei dieses Jahr mit Boykottaufrufen von großen Stars. Außenminister hat sich eingeschaltet, hat gedroht, wir entziehen Disney die Lizenz. Was haben Sie genau Disney vorgeworfen?
Ja, es war eine ganz große Empörung, wie Sie gesagt haben. Und die haben Disney vorgeworfen, kritisiert, warum es jetzt plötzlich zurückgezogen hat. Weil genau vor dem Tag, wo es so große Zelebrationen in der Türkei auch geplant war. Und ich kann sagen, die Behauptung war laut Medien, dass Disney das zurücknehmen musste, weil die armenische Diaspora in USA dagegen war, überhaupt ein Biopic über Mustafa Kemal Atatürk zu sehen oder dass Disney sowas vermarktet, produziert. Über einen Tweet kam das so raus. Die Empörung war deswegen, dass die armenische Diaspora stark dagegen war, überhaupt über Atatürk was zu sehen.
Angucken. Und viele Menschen in der Türkei hatten das Gefühl, wenn die armenische Diaspora sich jetzt zu Wort meldet und das kritisiert, das Vorhaben, dann zieht Disney sich zurück und sagt, okay, nee, machen wir nicht. Das war quasi der Vorwurf.
Das war der Vorwurf.
Und da geht es natürlich auch viel um den Völkermord an den Armeniern. Ne? Das ist quasi die Kritik von armenischer Seite, dass Atatürk da sehr unkritisch diesem Genozid gegenüber stand. Spielt der Genozid eine Rolle in dem Film?
Nein, in dem Film nicht. Und sowieso, also ein Film soll als ein Film wahrgenommen werden. Das ist immer mein Verständnis von dem Film generell. Und in dem Film taucht das nicht auf. Aber die Figur natürlich, die in armenischen Genozid eine starke Rolle gespielt hat in der tatsächlichen Geschichte, ist auch da natürlich anwesend in der Geschichte des Filmes, und zwar Enver Pascha. Mhm. Aber auch als ein Gegnerfigur von Mustafa Kemal Atatürk als militärischer Person. Also die verstehen sich nicht gut in dem Film, weil sie unterschiedliche Vorhaben haben. Weil Enver Pascha ist da mit einer ganz großen Liebe und Stolz zu dem Deutschen, weil damaligen im Osmanischen Reich, ja, im Ersten Weltkrieg der große Verbündete Alliance war die Deutschland. Nein, armenische Genozid ist nicht erwähnt. Also hauptsächlich passiert der Film, die Handlung passiert eh in Gallipoli, größtenteils und ein bisschen in Mittelanatolien, aber jetzt ohne jetzt Präsenz von Genozidthemen.
Ja, das ist eigentlich schon spannend, wenn man das so sehen möchte, dass Disney eigentlich erstmal die armenischen Menschen verärgert hat mit dieser Idee, ein Biopic über Atatürk zu machen, und dann aber die türkischen Menschen verärgert hat mit wieder dem Rückzug, der ja nur so ein halber Rückzug war. Jetzt sind ja zwei Filme entstanden. Wie sehen Sie das? Also wie ist das einzuordnen? Hat Disney da einfach komplett irgendwie falsch geplant, zu wenig recherchiert, oder wie würden Sie das einordnen?
Ich kann mich da nicht einordnen. Ich denke, am Ende des Tages haben sie geschafft, glaube ich, das Thema nochmal hochzubringen. Naja, am Ende Werbung ist ja Werbung. Am Ende Diskursen sind wieder gekocht und bestimmte Dinge werden wieder thematisiert, bestimmte Leugnungen, bestimmte Tatsachen. Es wird wieder über etwas gesprochen, aber das Atatürk in den Diskursen zu instrumentalisieren ist in unterschiedlichen Art und Weisen immer wieder präsent. Also ja, es sind immer wieder so Versuche, dass man sich, glaube ich, in Erinnerung ruft, woher wir kommen und was er für die Türkei und für die Generationen bedeutet, wie er vergessen wird, wie er wahrgenommen wird. Das ändert ja, kollidiert immer wieder zwischen Zivilgesellschaft und Regierungen über die Jahre. Das ist nicht seit gestern so, weil damals zu meiner Kindheitszeit zum Beispiel war Atatürk so von den politischen Eliten, von Militäreliten so verehrt, respektiert, untastbar, unkritisierbar. Und jetzt über die Jahre passierte so irgendwie so eine Art Unwilligkeit, seine Existenz und Erfolge zu bestätigen oder zu respektieren.
Mit Erdogan, ne?
Also, ja, würde ich schon meinen. Also mit aktueller Politik meine ich das. Die Regierung, die seit jetzt über Jahrzehnte mit uns sind, hat schon ein, glaube ich, ein anderes Bild hergestellt oder eine andere Wahrnehmungsart, wie er heute wahrgenommen wird. Und das, aber diese Kollidierung zwischen Zivilgesellschaft und Regierungen sind nicht neu. Ja. Nur in unterschiedlichen Polen bewegt es sich, aber
Und auch jetzt ist es ja so. Und auch jetzt ist es ja so, das ist ja eigentlich auch total spannend, dass auch führende AKP-Politiker, also Erdogan aus Erdogans Partei, die ja eigentlich eben nicht für ein Atatürk-Türkei stehen, ne? Also ich meine, oder nicht alle Leitbilder von Atatürk werden bei Erdogan übernommen und der Islam spielt plötzlich eine ganz große Rolle und so. Also eigentlich gab es ja auch viel Kritik Atatürk gegenüber. Und trotzdem gibt es aber AKP-Politiker, die eben gegen Disney jetzt gewettert haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt diesen Atatürk-Film zurückzieht, dann gibt es ja aber richtigen Ärger. Also ist das, ja, gibt's da, waren Sie da überrascht, dass auch AKP-Politiker da so empfindlich drauf reagieren?
Eigentlich nicht, weil wir können jetzt nicht so generalisieren und sagen, dass jede Teilnehmer der Gesellschaft, die auch sie sich zu einem Partei oder zu einer Regierung gehören, haben gleich identische Meinungen zu bestimmten Themen. Mhm. Ich glaube, als Gesellschaft kann man wirklich sagen, so nee, die Gefühle der Gemeinschaft, also diese Gemeinschaftsgefühle haben rote Linien. Und ich glaube, Atatürk ist schon bis zu einem bestimmten Punkt eine rote Linie für bestimmte Werte der Türkei. Also am Ende des Tages sind jeder Teilnehmer der Gesellschaft, glaube ich, einig, was die Modernität, was Säkularismus, was Demokratie, also dass man irgendwie dankbar ist an ihn, dass man diese Werte heute hat. Also ich glaube, da gibt es ab einem bestimmten Moment eine Einigkeit. Deshalb überrascht mich natürlich nicht, dass die Politiker, ich hoffe nur, dass die Politiker sich auch so äußern. Ich frage mich nur, warum braucht man solche Diskursen und ja, warum so eine globale Filmnetzwerk den Film so teuer produzieren wollte und zurückgezogen hat und warum er das nicht so richtig erklärt hat und wieder so ein Plattform angeboten hat, dass wieder so eine Eskalation zwischen zwei Communities ist, weil es gibt in der Türkei auch armenische Community heute. Genauso wie griechische Community. Ich finde das schade, dass man so immer wieder diese kleine Polarisierungsmomente so ausnutzt und solche Momente instrumentalisiert. Also es ist nicht so einfach, Diaspora ist Diaspora, klar, aber es gibt auch Menschen, die tatsächlichen Menschen, die dort leben und ihre Alltäglichkeit miteinander verbringen müssen oder tun oder gerne tun, wissen wir alle nicht, also diese Eckpunkte.
Das sagt die Filmwissenschaftlerin Nazlı Kılıçdaroğlu-Stevanović. Wir sprechen über den neuen Film, über Mustafa Kemal Atatürk, über den Gründer der türkischen Republik. Die Gründung ist genau 100 Jahre her und deshalb hat Disney jetzt zwei Filme über Atatürk gemacht, über Atatürk als Kriegsstratege im Ersten Weltkrieg, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist ein Film über türkische Geschichte, aber natürlich geht es auch um europäische und auch um deutsche Geschichte mit ein paar Details, die vielen in Deutschland vielleicht gar nicht so bewusst sind. Zum Beispiel, wie gut damals die obersten Militärs Deutsch sprechen konnten in der Türkei.
Meine Brüder, am 18. März haben wir den Engländern und Franzosen eine unvergessliche Niederlage zugefügt. Wir wissen jedoch, dass nicht Aufgaben werden und gerade dabei sind zu landen.
Ja, der Film ist eigentlich komplett auf Türkisch, aber hier und da sprechen dann die Protagonisten eben doch plötzlich Deutsch, weil Deutschland ein Verbündeter war damals des Osmanischen Reichs und viele ranghohe Leute da eben Deutsch konnten. Frau Kılıçdaroğlu-Stevanović ist zu Gast hier, die Filmwissenschaftlerin von der FU. Wie wird denn dieses Verhältnis zu Deutschland genau erzählt in diesem Film oder jetzt in diesem zweiten Teil, der jetzt eben heute rauskommt? Weil Atatürk sagt ja immer wieder, dass man den Deutschen nicht vertrauen soll, dass man eigentlich nur sich selbst vertraut. Trauen kann.
Das ist genau diese Krise zwischen Enver Pasha und Mustafa Kemal Atatürk als militärische Figur. Na, Enver Pasha ist diese osmanische Politiker und militärische Person, die sich ganz viel große Liebe für Deutschen hat und hat auch anscheinend nach dem Film nach so seine eigene Geheimverträge mit den Deutschen. Und jeder Front in dem Film wird von einem deutschen Kommandant geführt.
Ja.
Und das gefällt Atatürk nicht. Auf jeden Fall, wie Sie gesagt haben, hat Deutschland eine ziemlich, also die Rolle des Deutschlands für den Krieg ist eher kritisch betrachtet. Mhm. Weil irgendwie so diese Allianzen mit Arabern und diese Koloniefantasien von Deutschen in Syrien werden zur Sprache gebracht in dem Film. Aber das ist wie ein deutsch-türkischer Film, würde ich sagen. Enver Pasha spricht Deutsch, Mustafa Kemal Atatürk spricht Deutsch. Wenn ich mich recht erinnere, Sultan Vahdettin spricht Deutsch. Ich habe so mit ein bisschen Überraschung beobachtet, wie integriert sozusagen sind die osmanische Figuren. Hätte man von Deutschland heute wünschen, dass die so. Also ich dachte, so eine interessante Beziehung zwischen Deutschland und Türkei so zu der Zeit so. von dem Punkt aus betrachtet, wie wäre das, diese deutsch-türkische Beziehungen von heute, ne?
Ich finde es also total spannend, also auch aus einer Perspektive, ich glaube auch für viele Deutsche ist es total spannend, das zu sehen und zu merken, ah okay, schon vor 100 Jahren gab es in der Türkei viele Menschen und selbst Mustafa Kemal Atatürk spricht Deutsch. Also war mir nicht bewusst zum Beispiel, habe ich durch den Film erfahren. Mhm. Und natürlich auch, wie Sie gesagt haben, Gallipoli zum Beispiel, die türkische Perspektive kennen viele wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, das ist wirklich auch was Spannendes, auch aus deutscher Perspektive sich diesen Film anzuschauen, wenn man eben die türkische Perspektive kennenlernt. Aber die Frage an Sie, letzte Frage, glauben Sie, also der Film ist ja schon für ein türkisches Publikum gemacht, ganz klar. Funktioniert, Sie schütteln den Kopf, weil ich frage mich, funktioniert der fürs deutsche Publikum auch? Würden Sie sagen, das kann man gucken, ohne das ganze Kontextwissen?
Also jeden Film kann man gucken. Als Filmwissenschaftler kann ich das wirklich ganz stark unterstreichen und sagen, jeder Film kann man angucken und muss man können, ohne dass man kulturelle Kontexte oder historische Vorkenntnisse kennt. Genauso wie ich mich mit einem Kriegsfilm, weil der Film würde ich mehr als Kriegsfilm bezeichnen als ein Biopic, weil man landet in so einem Kriegsfilm gleich, also genau, ziemlich in einer Hollywood. Ne? Der hat so alle Elemente von einem Hollywood-Kriegsfilm.
Lange Schlachtenszenen, die Explosionen ohne Ende.
Die ganze Ausdruck von Pathos und Leiden eines Krieges oder so übereinander gelagerter Körper von Soldaten mit so einem Buzzing-Sound so von Fliegen. Genau dieses so epische Erzählung, orchestralische, musikalische Begleitung und so. Also diese ganze Komponente, diese Genre-Modalitäten würde ich nennen, vom Kriegsfilm-Genre kennen wir von Hollywood. Und der Film lehnt sich sehr, sehr, sehr stark daran. Also in der Art und Weise kann jeder Zuschauer sich darauf einbeziehen und sich einlassen, wenn man so einen Film guckt. Oder muss man, wenn man das nicht kann, kann man diese Stränge, die man kennt von den Filmen, die man schon gesehen hat, ne, kann man sich miteinander immer wieder beziehen. So sehe ich Filmen. Von daher würde ich total dagegen reden, dass ob ein japanischer, klar, kann jeder gucken, das ist ein Kriegsfilm. Und nebenbei gibt es diese Handlungsebene natürlich, repräsentierte Ebene, wo man sich die andere Blickwinkel, Perspektive oder wenn man so will, die historische Ereignisse erzählt, aber so und so. Ne, der Film ist über das und das. Aber auf jeden Fall über diese Kriegsfilmgenre gibt es eine Menge, die man, genau wie man einen Hollywood-Kriegsfilm anschaut. Also da kenne ich mich auch wenig aus mit den Zweiten Weltkriegsfilmen, weil ich zur Schule in der Türkei gegangen bin und Zweiter Weltkrieg ist für uns eine, ja, die Türkei war nicht dabei. So, ne? Also da kennen wir uns so wenig aus. Ich bin immer wieder so erstaunt, wie ich mich da erziehen musste, danach, wie ich mich die Filme verstehe.
Also auf jeden Fall kann man gucken und auch eine Empfehlung von Ihrer Seite, wenn ich das richtig sehe, um auch diese andere Perspektive zum Beispiel auf den Ersten Weltkrieg zu sehen.
Absolut, absolut. Und für den Zuschauerschaft, die sich mit Kriegsfilmen auseinandersetzen wollen, die auch ein bisschen so Epochenfilme, würde ich sogar sagen. Also Biopic wäre wirklich meines Erachtens für den zweiten Teil, ja, ich würde den Film nicht so beschreiben. Aber ich glaube, weil der Film Atatürk heißt, ist es so. Aber ich würde absolut empfehlen, trotz, weil nicht, dass ich dann da, dass die Leute kritisieren. Also natürlich, der Film ist konzipiert für eine Serie, ne? Und daraus entstanden zwei lange Spielfilme. Da sieht man schon in der Dramaturgie diese Beeinträchtigungen. Also es ist meine klare Empfehlung, aber man muss immer denken, so dieser dramaturgische Ablauf ist schon anders gedacht.
Ab sofort auf jeden Fall auch hier zu sehen in den Kinos dieser Film Atatürk 1881 bis 1919, der zweite Teil. Den ersten Teil gab es auch, der ist im Oktober erschienen und wir haben hier drüber gesprochen mit der Filmwissenschaftlerin von der FU Berlin, Nazlı Kılıç Stevanović. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier.
Gerne, Dankeschön.